liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, unser nächster Gast ist eine Sensation. Im Alter von 16 Jahren hat er erst gelernt, Poker zu spielen in einer Wohngemeinschaft. Keine 6 Jahre später führt er die Weltrangliste im Live- und Online-Pokerspiel an, gewinnt Preisgelder in Millionenhöhe. Über das richtige Pokerface und ob Reichtum sich verändert hat, sie verändert hat, sprechen wir jetzt mit Fedor Holz. Herzlich willkommen. Fedor, nachdem ich dein Buch gelesen habe, ihr Buch gelesen habe, dann ist mir klar, wie viel man über das Pokern schreiben kann. Aber ich bin sicher, Sie kriegen das schnell erzählt. Was sind die 3 wichtigsten Dinge beim Pokerspiel?
Ich würde sagen, wenn man jetzt ein guter Pokerspieler sein will.
Na, das ist ja vorausgesetzt.
Ich habe recht viele Pokerspieler, die ich mentore. Deswegen habe ich mich da sehr viel mit beschäftigt. Was sind so jetzt auch rückblickend, was sind die Eigenschaften, die wirklich die ausmachen, die erfolgreich damit sind?
Also erstens?
Die Grundlage für mich ist wirklich emotionale Stabilität. Das ist ganz, ganz wichtig. Das zweite ist eine Art von Mustererkennung. Also einfach gut darin zu sein, in großen Zusammenhängen die wichtigsten Dinge herauszufiltern. Und für mich persönlich ist der 3. Punkt so die Intuition. Also die Art und Weise, wie man das dann umsetzt, Leute zu lesen und vielleicht die richtigen Adjustierungen zu setzen.
Wenn alle das berühmte Pokerface aufsetzen, kann man sie dann noch lesen?
Es ist keine Ja- oder Nein-Antwort, sondern es ist schwierig, aber es gibt immer wieder Momente, wo ich selbst bei mir wahrnehme, da bin ich jetzt vielleicht leicht aufgeregt oder da. Also ich glaube, bei sich selbst als guter Pokerspieler merkt man immer wieder die Situation, aber von außen würde ich sagen, es ist schwierig.
Ich habe mit Erstaunen gelesen, dass wenn Leute keine guten Karten haben, das nennt ihr eine schwächere Hand. Mhm. Zittert die dann oder versucht die irgendwie
bei dir
zur Seite zu gehen? Franziska?
Bei dir schon.
Ja.
Bei jedem unterschiedlich. Also wir nennen das Tells, wenn du was hergibst. Und dann geht es um die Deutung. Das ist ein ganz, ganz großer Teil beim Live-Poker. Und ja, es gibt schon einige Dinge, an denen man ablesen könnte, wenn jemand eine schlechtere Hand hat. Ja.
Das ist jetzt die Hand selber?
Die Stärke deines Blattes quasi.
Ja. Und ist es dann auch das Gesicht? Gibt es Erkennungsmerkmale, dass man sieht, der andere ist seiner Sache nicht besonders sicher?
Absolut, ja.
Nämlich? Sagen Sie doch mal.
Es ist, ich würde sagen, ein bisschen über das Gesicht hinaus. Also die erste Sache, die ich immer erkläre, ist der Puls. Ist gerade bei Amateuren eigentlich so die leichteste Art und Weise zu erkennen, ob jemand eine schlechte Hand hat. Nervosität zeigt sich erstmal bei beidem. Also wenn man eine gute Hand hat und wenn man eine schlechte Hand hat, die meisten Spieler werden erstmal nervös. Vor allem, wenn du jetzt viele Chips gesetzt hast. Also wenn du All-In gehst.
Dein Einsatz.
Wenn man alle Chips in die Mitte legt, das nennen wir All-In.
Und so heißt ja auch Ihr Buch und genau. Dieses Wort aus dem Pokerspiel hat eine erstaunliche Karriere gemacht.
Auch in die Politik,
zu Beginn dieses Jahres durch einen bekannten CDU-Politiker, der inzwischen Karriere gemacht hat.
Mit dem hat es nichts zu tun. genau, Puls ist sehr wichtig. Da ist das Interessante, es ist der Verlauf des Pulses. Also ich kann recht gut erkennen, wenn der Puls steigt, das zeigt erstmal die Nervosität. Mhm. Meistens sind die Leute aber mit beidem aufgeregt. Also man ist aufgeregt mit einer guten Hand, weil man jetzt vielleicht einen großen Pot gewinnt. Man ist aufgeregt mit einer schlechten Hand, weil man denkt, oh, was ist, wenn der jetzt bezahlt, dann kann ich verlieren. Und der große Unterschied ist, dass wenn du eine schlechte Hand hast, dann bleibt der Puls oben. Dann bleibt man nervös und denkt, okay, auch nach einer Minute hat man immer noch...
Wie sieht man den Puls?
Man sieht es an der Halsschlagader. Also wenn man, ich würde sagen, so ab 100 Puls, ab einem 100er Puls, kann man es ganz gut am Hals erkennen.
Und da hilft auch kein Rollkragenpullover.
Das hilft natürlich, aber die meisten Leute beim Pokern, wenn man zuschaut, verdecken ihn nicht so gut. Ne?
Herr Wüst, hilft es auch in Ihrem Geschäft, Pokerface?
Schadet jedenfalls nicht. Aber mich würde was interessieren.
Na, sagen Sie.
Waren Sie im Sommer beim Heiratsantrag hier?
100%? Das war sicher einer der nervösesten. Ja. Also meine Verlobte hat auch, die war komplett verwirrt, weil ich habe mir vorher, ich gebe öfter Reden und habe da so ein System mir zurechtgebaut, wie ich einzelne Bausteine mir vorher zurechtlege, wo ich circa weiß, um was es geht und dann darüber spreche. Und ich habe mir vorher überlegt, okay, was ich sagen werde. Ich habe so 5 Minuten, ich möchte darüber reden, darüber reden, darüber reden. Wir sind auf diese Lichtung zugegangen. Ich habe so gestottert, ich liebe dich und bin auf die Knie gegangen. Und sie war so, okay, was passiert jetzt? Also da war ich extrem
Also sie haben eine sehr originelle Art des Antrags gewählt.
Ja, also das ist schnell über Bord gegangen.
Aber was soll man sonst noch mehr sagen, oder? Ist doch okay. Ja.
Na, die Knie, meine ich, die Knie. Aber ich meine, das war jetzt, weil Sie von Mustern gesprochen haben, geradezu mustergültig, wie Herr Wüst abgelenkt hat von der Frage, indem man mit einer Gegenfrage kommt.
Sie können die Frage gerne wiederholen. Ich kann nicht antworten.
Also wann hilft in Ihrem Geschäft das Pokerface?
Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo man miteinander sitzt und der eine will was, der andere will was. Und dann versucht man natürlich, das, was man selber will, als Kleinigkeit zu beschreiben. Und ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, aber wäre schon ganz gut. Ja, klar, natürlich.
Eine berühmte Kollegin von Ihnen, Ministerpräsidentin, hat mir mal erzählt, 2 Dinge sind wichtig bei Verhandlungen. Auch der Ministerpräsidenten Pokerface. Und eine starke Blase.
100%. Vorher noch mal zur Toilette gehen, ganz genau. Klar.
Und ich bin sehr gespannt, Herr Wüst, ob Sie bei den nächsten Verhandlungen einen Rollkragen tragen werden. Wegen 3 nach 9, wir werden darauf achten.
Sie haben vorhin gesagt, wenn der Einsatz hoch ist. Mhm. Jetzt habe ich unglaublich gestaunt, als ich gesehen habe, wie hoch die Einsätze bei großen Turnieren sind. Sie setzen manchmal 1 Million ein.
Das sind die höchsten, ja.
Wer gibt Ihnen die Kohle?
Das ist ein recht großes Thema beim Pokern, das nennt sich Staking. Also das ist eine Art von Investment in andere Pokerspieler. Das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt ein 1-Million-Dollar-Turnier spiele, was ich 3-mal gemacht habe in meiner Karriere, dann nehme ich einen bestimmten Anteil selbst. Also sagen wir mal, ich investiere 200.000-300.000 selbst und verkaufe sozusagen dann den Rest der Anteile an andere. Das heißt, die geben mir 70% des Einsatzes und bekommen dann 70% der Gewinne.
Noch nicht verstanden. Bei wem holen Sie sich die Kohle? Sind das Sponsoren von außen? Sind
Nein,
das Mitspieler?
Sind alles andere professionelle Pokerspieler.
Und warum sollen die Ihnen Geld geben, damit Sie sie...
Weil die glauben, dass ich hoffentlich im Schnitt mehr zurückkomme, als das, was sie eingesetzt haben.
Okay, also Sie müssen ein Gefühl haben für das Talent dessen, dem Sie was verleihen.
Das ist richtig, ja.
Und wie viel Kohle haben Sie so in den ersten 6 Jahren Ihrer Karriere gemacht? Also
es kommt
ohne
an,
Einsätze.
Es kommt darauf an, wo ich anfange. Also ich habe die ersten 2-3 Jahre so hobbymäßig mit Freunden gespielt. Dann habe ich 2 Jahre recht erfolglos Vollzeit gespielt. Und dann hatte ich 4 extrem erfolgreiche Jahre. Also da habe ich vielleicht Preisgelder von 25, 30 Millionen gewonnen, schätze ich. Und ich würde schätzen 15 Millionen eingesetzt.
Also Sie haben, ich habe auch gelesen, dass Sie 54 Millionen...
Das ist jetzt Stand heute. Ich habe ja noch 10 Jahre gehabt.
Sind Sie erst 32. Wenn also jetzt 54 Millionen, nehmen wir an, 17, 18, 19 Millionen Eigeneinsatz, bleibt ein bisschen was hängen.
Ist das eigentlich ist ein bisschen mehr, sind eher 35.
35, also Kompliment. Ist das eigentlich steuerfrei, weil Glücksspiel?
Glücksspiel ist steuerfrei.
In allen Ländern?
In nicht allen Ländern, nein.
Das heißt, man muss einen schlauen Wohnsitz finden.
Das ist richtig.
Wo ist Ihrer?
Ich lebe in Wien.
In Wien. Österreich lohnt also.
Ja, es ist ein recht großes Thema. Die Gesetze sind teilweise unterschiedlich und dann geht es auch noch um die Auslegung der Gesetze. Also es ist jetzt selten so, dass ein Gesetz wirklich explizit Poker erwähnt und Poker steuerrechtlich geregelt hat. Und dann ist es eben eine große Debatte, wo Gewerbe anfängt, wo es einkommenssteuerpflichtig ist, die ich ungern.
Also jedenfalls, Sie haben sich nicht ein Hochsteuerland ausgesucht. Ja. Was haben Sie denn gemacht mit der ersten Kohle, die Sie gewonnen haben? Haben Sie das mit Ihrer Familie geteilt oder haben Sie ein großes Fest gemacht? Oder
was? Sie scheinen es schon zu wissen.
Ich weiß es nicht so genau.
Ja, also für mich das wirklich Entscheidendste waren so die ersten 20.000 Euro. Das weiß ich noch, dass das emotional, man denkt vielleicht, wenn man es von außen sieht, so die erste Million oder viel Geld zu verdienen, aber wo ich wirklich die größte emotionale Veränderung gemerkt habe, ist, so viel Geld zu haben, dass ich mir um Miete und Reisen, meine Familie zu besuchen, keine Gedanken machen muss. Das war wirklich, das hat mich befreit auf eine Art und Weise, die sehr, sehr viel anderes möglich und ich glaube, alles Folgende möglich gemacht hat. Und dann war für mich der erste Gedanke, als ich viel Geld verdient habe, schon auch in die gleiche Richtung. Wir sind eher mit wenig Geld aufgewachsen und sich um Geld Gedanken zu machen, war immer ein Thema bei uns. Reisen, also jedes Mal, wenn Schulreisen waren.
Ihre Mutter hat sie alleine.
Genau, meine Mutter war 17, als sie mich bekommen hat. Ich habe zwei Schwestern und meine Mutter hat aber immer alles möglich gemacht, irgendwie. So, ich weiß bis heute nicht genau, wie. Und deswegen war für mich eine der ersten Dinge, dass ich meiner Mutter gerne diese Bürde wegnehmen möchte und habe ihr eine Wohnung gekauft. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Ja.
Nee, das ist ja heute noch nicht. Ja. Wenn man so viel erlebt hat, ich meine, also, wir können noch stundenlang darüber reden, weil ich habe gelernt, dass man tagelang Turniere durchspielen kann, also Hochleistungssport. Aber wenn man so viel erreicht hat, so viel Geld damit gemacht hat, so viel Menschen kennengelernt hat und erst 32 ist, stellt man sich manchmal die Frage, was soll jetzt noch kommen?
Also ehrlicherweise, mein Leben ist so voll und ich mache so viele Erfahrungen. Es ist eher im Gegenteil, dass ich mir teilweise, dass ich mir aktiv die Zeit und den Raum suchen muss, meinen Gang rauszunehmen und eher zu filtern und zu schauen, wo ziehe ich mich raus.
Als aber, dass ich aber nicht mehr unbedingt durch Poker spielen, das machen wir nur noch gelegentlich.
Unfassbar viele Dinge, die zusammengekommen aber sind.
Aber ich habe gelesen da in Ihrem Buch, dass es bei Ihnen auch so einen Punkt gab, wie bei ja. Franziska, wo Sie gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, Superstar zu sein.
Ja, vielleicht nicht. Also ich würde es jetzt nicht, ich habe nicht so viel negative PR bekommen oder Druck von außen. Was halt bei mir sehr komisch war, ist die Dynamik. Ich bin sehr jung, sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Und im Pokern ist es schon so, gerade gegenüber den anderen Pros, wenn einer gewinnt, gewinnen die anderen nicht. Und diese Dynamik, das steht quasi dann im direkten Weg der Karrieren der anderen. Und diese Dynamik war wahnsinnig intensiv. Also Neid, Missgunst und gerade wenn man denen die ganze Zeit gegenüber sitzt, stundenlang, tagelang, da habe ich nicht gut mit umgehen können.
Es kam bei Ihnen an.
Ja, natürlich.
Diese negativen Gefühle.
Natürlich, ich sitze denen die ganze Zeit gegenüber. Ja. Und gerade so als 20, 21-Jähriger war für mich das eher, das meine Begeisterung. Ich habe gar nicht diesen arg kompetitiven Gedanken jetzt gegen die auf einer persönlichen Ebene, sondern für mich war das am Tisch und dann das andere war separat. Und dann recht viel Negativität mitzubekommen, das hat mich erstmal eher überfordert und mich dann, glaube ich, auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mein eigenes Ding, ich habe meine paar Leute und mit dem Rest will ich nichts zu tun haben. Und dann hat mich das teilweise auch ziemlich ausgebrannt. Ja. Also sehr, sehr viel gespielt und auch zu viel gespielt.
Jetzt bin ich gespannt, wie wir das Ende formulieren. Sollen wir sagen...
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Also, ich habe noch eine Frage, weil ich die ganze Zeit überlege. Pokern, da zählt das Pokerface, da zählt es, da ist wichtig, dass man den anderen ausliest. Wie viel Prozent Können steht denn dahinter? Also kann ich ein schlechter Pokerspieler sein, aber wenn ich immens gut Menschen lesen kann und eine immens gute Menschenkenntnis habe, dann bin ich gut im Pokern. Also können die meisten wirklich richtig gut pokern oder ist es also so prozentmäßig?
So. Das hat er genau, gute Frage, das hat er genau ausgerechnet.
Es nee, ist aber so gefühlt.
Die Antwort hat er. Hat er wirklich?
Echt?
Kein Witz.
Habe ich?
Ja. Sonst helfe ich Ihnen nach. Ja,
also beim Pokern ist ein ganz großes Teil, ganz großer Teil, es ist ein wahnsinnig kompliziertes Skill-Game mit einem riesigen Glücksfaktor. Und wenn wir jetzt als Pokerspieler da drauf schauen, dann denken wir den Glücksteil weniger in Prozent, jetzt okay, das ist 30% Können und 70% Glück, sondern wir sehen es eher so als, ich beschreibe das immer, wenn man jetzt weiß, okay, ich bin ein guter Pokerspieler, dann ist mein Erwartungswert vielleicht positiv. Ich kann sagen, okay, langfristig sollte ich jetzt gewinnen. Mhm. Aber das Glück öffnet es dann wie so ein Kegel. Also du kannst super gut sein, aber es kann trotzdem in dem unteren Bereich laufen und es kann sein, dass du die ganze Zeit verlierst. Okay. Oder es kann extrem gut laufen. Aber so die Fähigkeiten und die Arbeit ist quasi die Ausrichtung. Ne? Mhm. Wenn du sehr schlecht bist, es kann mal sein, dass es gut läuft, aber das passiert vielleicht ein paar Prozent der Zeit.
Okay.
Und als guter Spieler kann es mal sein, dass es extrem schlecht läuft, aber es passiert halt auch nicht so oft. Ja. Aber du kannst halt über Monate hinweg Geld verlieren, obwohl du ein sehr guter Spieler bist.
Das also in dem Buch steht am Anfang 70% Glück und je länger du spielst, desto weniger ist es Glück und je mehr ist es Können.
Dann, ja, wobei, ich glaube, deine Frage war aber doch eher...
doch, zwar genau.
Soll man wirklich Glück?
Ja, ja,
genau. Oder eher so... Kann, also,
was? Ich hätte jetzt, es gibt ja Menschen, denen siehst du an, dass denen das Glück hinten aus dem verlängerten Rücken rauskommt. Ja. Und die Frage für mich ist wirklich, muss man das können? Also ist Poker spielen können? Weil es werden ja Karten ausgeteilt. Also mittlerweile, ich habe jetzt im Sommer angefangen, Poker zu spielen, by the way. Ah. Ich habe gar kein Pokerface, weil mir siehst du alles im Gesicht an. Also ich habe es wirklich versucht, das kann ich gar nicht.
Und du willst es durch
und
Können
mich
kompensieren?
Und für mich ist nur die Frage, ja. Kann ich jetzt aufhören
ob du eine Chance
mit
hast.
Poker? Ob ich eine Chance habe? Wahrscheinlich nicht. Also wenn ich mein Gesicht nicht unter Kontrolle habe, sollte ich...
Es kommt darauf an, wie schlimm es ist.
Okay, das merke ich mir.
Also, wir haben ja nachher, auch nach der Sendung, noch ein bisschen Zeit, da tauscht ihr euch aus. Und ich überlege, wie ich jetzt einen pädagogischen Ausgang aus diesem Gespräch finde. Soll man sagen, Kinder, lasst die Finger vom Glücksspiel? Oder sagen, guck mal, wie reich und glücklich man werden kann, wenn man Poker spielt? Jedenfalls war es sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.